Vom Turmbau zu Babel. Nach der Sintflut sprachen alle Menschen die gleiche Sprache. Jeder verstand den anderen und alle konnten miteinander reden. Noah hatte Kinder und Enkel und Urenkel bekommen.
Noah war ja ein Mann gewesen, der Gott geliebt hat. Aber jetzt gehorchten die meisten Menschen Gott nicht mehr. Sie waren nicht wie Noah. Sie dachten sich, wieso sollten wir Gott gehorchen? Die Menschen wollten sein wie Gott.
Lasst uns doch eine große Stadt bauen mit einem großen Turm, der bis zum Himmel reicht, sagten sie zueinander. Der Turm muss so hoch sein bis zu Gott in den Himmel.
Sie sagten allen Bescheid, was sie planten, und viele wollten mithelfen. Als erstes brannten sie Ziegel. Bald hatten sie so viele Ziegel, dass sie beginnen konnten. Die Ziegel wurden aufeinander geschichtet. Sie bauten viele Wochen lang an dem Turm und er wurde immer höher. Sie waren sehr stolz. Seht, so viel haben wir schon geschafft, sagten sie. Jetzt können wir alles andere auch schaffen.
Während die Menschen bauten, mussten sie miteinander reden. Aber dann hatten sie plötzlich ein großes Problem, denn jeder sprach eine andere Sprache. Gott hatte die Sprache der Menschen durcheinander gebracht.
Enttäuscht gingen die Arbeiter nach Hause. Die einen gingen nach Osten, die anderen nach Norden, andere nach Westen und wieder andere nach Süden. Der Turm wurde nicht weitergebaut.
Die Stadt wurde Babel genannt. Und immer wenn die Menschen von Babel die Reste des Turms sahen, mussten sie daran denken, dass Gott größer ist.
Ja, Mission Impossible, der Turmbau zu Babel. Darüber darf ich heute Abend einen Impuls halten. Und ich habe euch auch ein paar Bilder mitgebracht. Die wird der Johannes immer mal zwischendurch einblenden. Das erste darf es jetzt schon mal einblenden. Als der Christian die gesehen hatte, hat er gesagt, um Gottes Willen, das sind ja 70er-Jahre-Bilder. Aber 70er-Jahre, das ist die Zeit, wo ich Kinderbibel gelesen habe. Also mir gefällt's. Gut. Direkt vor unserem Bibeltext heute haben wir ja gehört in der Geschichte von Noah und der Sintflut, dass Noah ganz, ganz viele Nachkommen hat. Das ist auf dem Bild dargestellt. Ich lese euch mal den Vers 32 vor aus dem 10. Kapitel im 1. Buch Mose. Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und Völkern. Von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut. Ja, und jetzt sind wir auch schon unserem heutigen Kapitel angelangt, beim Turmbau nämlich. Nach der Flut und dem Neuanfang unter Noah haben sich die Völker weiter verbreitet. Und die Menschen verstanden einander, so erzählt es die Bibel. Wir haben es gerade in der Kinderbibel gehört, sie sprachen alle die gleiche Sprache. Auf dem Bild 2 sieht man eine Gruppe von wandernden Menschen, die die Erde nach der nach der Katastrophe neu besiedeln. Und zwar kamen sie in das Land China. Also es ist nicht das asiatische Land China, sondern Shinar. Und das ist ungefähr so aussagekräftig, wie wenn ich ein Bild vom Takatuka-Land zeigen würde. Deswegen lieber mal jetzt nochmal das nächste Bild, Johannes. Genau, das ist etwas, da erkennen wir schon was wieder. Das Land China oder die Ebene Shinar, die lag nämlich so in der Gegend vom heutigen Irak und Syrien, so eine fruchtbare Ebene, Mesopotamien, das Zweistromland, habt ihr vielleicht schon mal gehört, zwischen Euphrat und Tigris. Da vermutet man diese Ebene China. Und und auch die Ursprünge der Geschichte, wie wir sie heute hören, ungefähr in der Gegend des heutigen Babylon. Das ist so 150 Kilometer südlich von Bagdad. Ich habe einige Jahre in Israel gelebt, zusammen mit meinem Mann, und wir haben am Anfang immer gedacht, boah, vielleicht können wir mal nach Babylon reisen und uns selber all diese tollen Ruinen da anschauen, aber es ist leider nie was draus geworden. Vielleicht wird es eines Tages wieder so sein. Derweil müssen wir uns einfach noch mit Bildern begnügen. Ja, eine Gruppe dieser wandernden Menschen, die die Erde nach der Katastrophe neu besiedelten, die kam dahin, in diese Ebene China. Und sie wohnten da selbst, sagt Luther. Der drückt das etwas gewählter aus als unsere Kinderbibel. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Das ist sehr aussagekräftig in dem nächsten Kinderbibelbild aus den 70er Jahren dargestellt. Auf was ich aber hinweisen möchte, ich habe neulich einen noch älteren Film gesehen, man glaubt es kaum, und zwar die 10 Gebote. Da spielt, glaube ich, Charlton Heston mit. Und da wurde das so erklärt, wie diese armen Menschen da im Hintergrund, was die überhaupt machen. Ja, da ist so eine Lehmgrube mit Lehm und dann wird der Stroh klein geschnitten oder klein gehackt, wird in den Lehm reingeschmissen und dann irgendwann festgestampft und zu Ziegeln geformt, die in der Sonne trocknen. So hat man vor vielen tausenden Jahren Häuser gebaut und macht es zum Teil noch heute. Eine ganz alte Baumethode, ihr seht das da. Und so haben die Leute angefangen, zunächst mal ihre Stadt zu bauen und dann aber auch ihren Turm. Kannst das Bild erstmal wieder ausblenden, Johannes, dankeschön. Genau, dann erspare ich euch den Anblick, aber es kommen noch ein paar Bilder. Ja, erstmal ist das ja was ganz Normales. Leben und Bauen und Wohnen, sich ein Zuhause schaffen, das sind so basale, das habe ich vom Mediziner gelernt, basale Bedürfnisse. Nicht ganz toll, also Grundbedürfnisse des Menschen. Überall auf der Welt. Und wenn ihr Menschen fragt, die vielleicht in Armut leben oder in Verfolgung, oder auch nur, wenn wir unter uns heute Abend fragen würden, ich glaube, die Grundbedürfnisse der Menschen sind überall gleich. Nämlich einfach, und das ist gar nicht so einfach, in Frieden glücklich leben können. Ein Dach über dem Kopf und genug zu essen haben. Den Kindern eine gute Zukunft und eine Ausbildung ermöglichen können. Das scheint gar nicht so viel, gar kein Griff nach den Sternen und in manchen Regionen dieser Erde ist es doch unerreichbar. Aber eigentlich ist das etwas, was ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Egal ob vor vielen tausend Jahren, wo unsere Erzählung angesiedelt ist, oder heute. Glück und eine gewisse Art von Wohlstand, Wohlstand in dem Sinn von Wohlsein, von Körper und Seele, man muss also gar nicht besonders reich sein, sondern ein Wohlstand ist einfach, dass es uns gut geht. Dieses Bedürfnis danach hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte gar nicht geändert. Und dagegen hat Gott auch nichts. Ich denke vielmehr, dass er diese Sehnsüchte sogar in uns hineingelegt hat. Doch, und dann schauen wir uns jetzt das nächste Bild an, das Idyll, das maßvolle Leben hält nicht lange an. Ihr seht da, also der Turm wächst langsam, die Menschen sind fleißig am Arbeiten und man merkt so ein bisschen, dass die frühen Menschen mit dem einfachen Leben in ihrer Stadt gar nicht zufrieden sind. Sie wollen immer höher, immer weiter hinaus, so wie wir es vorhin gesehen haben, immer besser, immer größer. Das ist vielleicht auch etwas, was uns bekannt vorkommt. Aber da sprechen wir gleich noch mehr drüber. Die Menschen bauen einen Turm. Und in der Luther-Übersetzung heißt es, damit wir uns einen Namen machen und nicht in alle Länder zerstreut werden. Der Zwang zur Optimierung und Wettbewerbsfähigkeit, den gab es also auch schon vor vielen tausend Jahren, schon ganz früh in der Menschheitsgeschichte. Im nächsten Bild, nicht aus der Kinderbibel, sondern ein archäologisches Bild eher, sehen wir, wie dieser Vorläufer, von dem die Bibel spricht, ausgesehen haben kann. Wobei das hier ist so ein Tempelturm, eine Ziggurat, wie sie wahrscheinlich in Babylon gestanden hat. Und vielleicht eine etwas primitivere Vorläuferform dürfen wir annehmen, dass es die dann schon vorher gegeben hat, von der uns die biblische Geschichte erzählt. Interessanterweise wurde dieser Tempelturm, den man gefunden hat, natürlich zerstört in Babylon, Etemenanki genannt, ein Name, der uns fremd vorkommt, ist ja auch babylonisch. Aber das heißt Haus, das das Fundament von Himmel und Erde ist. Interessant. Unsere Bibel sagt ja, die Menschen sagten, lass uns einen Turm bauen, der bis zu Gott in den Himmel reicht. Und da haben wir so einen Turm, errichtet im 3. Jahrtausend vor Christus in Babylon, Etemenanki. Haus, das das Fundament von Himmel und Erde ist. Entsprungen ist dieser Bau vielleicht ursprünglich natürlich dem Bedürfnis der Menschen nach Heimat, Zugehörigkeit. Ich will mein Ausrufezeichen oder mein Zeichen hinterlassen in dieser Welt. Ich will etwas schaffen, was bleibt. Aber, so erzählt uns die Bibel, da kommt irgendwie sehr früh doch etwas Verkorkstes, Verdrehtes hinein in dieses Bedürfnis. Denn der Turm dient dazu, etwas sein zu wollen, was man eigentlich gar nicht ist. Und etwas darstellen zu wollen im Gegensatz zu anderen, im Vergleich zu anderen. Kommt, lasst uns einen Namen machen. Es geht den Menschen um die eigene Ehre, nicht um die Ehre des wahren und einzigen Gottes. Durch den Turmbau vergötzen sich die Menschen letztlich selber. Die Menschen gehorchten Gott nicht, sie wollten sein wie Gott. So haben wir es vorhin in der Kinderbibel gehört. Und damit hat sie auch den Punkt getroffen. Kinderbibeln sind ja oft etwas einfacher, die geben nicht den ganzen Text wieder, aber sie übersetzen das oft für uns gut, um was es eigentlich in dem biblischen Text geht. Also die Menschen wollten so sein wie Gott. Vielleicht können wir uns an dieser Stelle einmal kurz aus der Geschichte ausklinken und uns fragen, was ist eigentlich unser Turm zu Babel? Persönlich und gesellschaftlich. Was ist unsere Religion? Was sind unsere Götter vielleicht? Zu diesem Turmbau fällt mir ein, immer weiter, immer höher hinaus, immer besser. Und dann komme ich ruckzuck so auf unsere Leistungsgesellschaft, in der wir ja immer noch oder immer mehr leben. Und in der es größtenteils um Erfolg geht natürlich. Und besser gesagt um dessen ständige Steigerung, die Steigerung des Erfolgs. Es darf letztlich kein Ziel geben und kein Endpunkt. Es kann immer noch besser werden, immer mehr, immer schneller, immer weiter. Und wir legen an uns, glaube ich, dieselben Maßstäbe an wie an die Produkte, die wir kaufen. Wir wollen uns steigern, wir wollen wachsen, wir wollen irgendwann im High-End-Bereich ankommen. Wir wollen uns zwanghaft selbst optimieren. Und zu stagnieren oder einfach mal stillzustehen, selbstgenügsam zu sein oder zufrieden, oder auch einfach nur zu sagen, okay, das ist nicht mehr machbar. Hier bin ich oder hier sind wir an eine Grenze gekommen. Das scheint nicht keine Option zu sein. Irgendwie ja uninteressant, unattraktiv. Aber der ständige Leistungsabgleich mit uns selber, mit den Zielen, die wir uns gesteckt haben oder mit anderen, der definiert ganz schnell unseren Lebenssinn, auch wenn wir das vielleicht am Anfang nicht so merken, und wird dann zu unserem Lebensziel. Und Zufriedenheit und auch mal Selbstgenügsamkeit, die werden eher negativ bewertet in unserer Gesellschaft heute. Dabei kann nicht nur der Erfolg, sondern auch der Körper zum eigenen Götzen werden. In einer Zeitung habe ich neulich einen spannenden Artikel zu diesem Thema gelesen, da will ich euch gerade etwas draus zitieren. Der Körper wird zur Bühne des Selbst. Seine Erscheinung und die Darbietung der Leistung lässt den Körper für andere zur Identifikationsfigur werden. Der gestylte Körper präsentiert Werte wie Erfolg, Disziplin, Zuverlässigkeit, sexuelle Potenz, Wahrhaftigkeit und Selbstbewusstsein. Und jetzt kommt ein Satz, da müssen sich alle über 40, so wie ich, vielleicht mal die Ohren zuhalten. Wer in der Midlife-Crisis zum verbissenen Langstreckenläufer wird, sucht seiner Sterblichkeit davonzulaufen. Roland hat es versucht, aber es ist nicht gelungen. Nein. Also er hat es noch nicht versucht. Okay, gut. Also wir alle kennen diese Menschen, wo ich immer denke, ja, ich trotte da so vor mich hin und plötzlich kommt so ein 55-Jähriger mir vorbeigeschossen, gestählter Körper, Muskeln bis zum Kinn und ich denke mir, meine Güte, du bist echt eine Flasche. Also ich sag auch nichts dagegen, dass Menschen sportlich bleiben und auf ihren Körper achten. Aber ich glaube, es ist klar, was der Mensch, der diesen Artikel geschrieben hat, sagen will. Also das kennen wir sicherlich alle Leute, die wirklich dann plötzlich aufdrehen und ganz verbissen werden und denken, okay, ich muss mich jetzt hier selbst optimieren. Und da haben wir natürlich auch tolle Apps zur Verfügung, zur Trainingsdokumentation und unsere sozialen Netzwerke, die helfen uns natürlich auch toll dabei, uns gegenseitig zu vergleichen und uns einen Namen zu machen im Netz sozusagen. Noch einmal ein Zitat aus der Zeitschrift. Im Programm der Selbstoptimierung gibt es keine Ruhe und keine Erlösung. Das fand ich sehr spannend. Vielleicht betrifft das euch alle gar nicht und mich wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht auch doch manchmal in gewissen Bereichen unseres Lebens oder wir kennen Menschen, die das betrifft. Aber das fand ich einen ganz spannenden Satz. Also wir werden eigentlich von unserer Gesellschaft dazu angehalten, uns immer weiter selbst zu optimieren oder von den ganzen sozialen Netzwerken. Aber in diesem System gibt es keine Ruhe und keine Erlösung. Es ist eigentlich ein gnadenloses System. In der Welt des Komparativs regiert der Geist des Wettbewerbs. Ja, das war früher auch schon so. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Nicht nur die Leistungsgesellschaft, der auch wir Christen uns immer wieder beugen, ist so eine Art Turmbau, sondern auch natürlich unsere Konsumgesellschaft. Das neueste Handy, das neueste iPad, der neueste Laptop, was auch immer. Alles muss immer schneller und besser, leistungsfähiger sein. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was da so in Werbeanzeigen versprochen wird. Das ist echt toll und vielleicht hält es ja auch, was es verspricht. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S7 Edge, da steht, wir entdecken eine neue Dimension für Smartphones. eine Dimension voller atemberaubender Möglichkeiten und neuer Wege, unsere Erfahrungen und Erinnerungen mit anderen zu teilen. Eine neue Zeit bricht an und Sie können von Anfang an dabei sein. Eine neue Dimension, atemberaubende Möglichkeiten, neue Zeit, du kannst von Anfang an dabei sein. Oder beim iPhone 6S heißt es, wenn du das iPhone zum ersten Mal benutzt, dann weißt du, dass du noch nie etwas Vergleichbares in der Hand hattest. Mit 3D-Touch musst du nur einmal drücken, um mehr machen zu können als je zuvor. Nie etwas Vergleichbares, mehr machen als je zuvor, das sind echt Superlative. Da komme ich mit meinem Vico Berry No-Name-Handy nicht mit, muss ich ja neidvoll zugestehen. Ich glaube, ich habe mal geguckt, was da auf der Website steht. Da steht, glaube ich, das poppigste Handy, seit es Vico gibt oder so. Da weiß man gleich schon alles. Ja, keiner von uns ist frei von dieser Dynamik. Ich hätte ja auch gerne ein iPhone, muss ich ja zugeben. Von dieser Dynamik nach immer schneller, immer besser, immer höher, immer weiter hinaus. Wir sind alle nicht frei von diesen Zwängen, denen wir unterliegen, unterworfen werden oder uns auch oft freiwillig unterwerfen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, uns auch von dieser Geschichte anregen zu lassen, von Zeit zu Zeit einmal innezuhalten und uns persönlich und ehrlich zu fragen, was ist eigentlich mein heimlicher Götze oder mein Kult? Immer das neueste Toy zu haben, das neueste Spielzeug, das neueste Handy oder ist es vielleicht der Körperkult? Vielleicht auch etwas Narzissmus ein Stück weit. Wenn ich ständig checken muss, wie viele Likes ich habe, wie viele Follower oder ob ich mein Gesicht, meinen Körper möglichst fotogen auf Facebook oder Instagram oder WhatsApp oder wo auch immer präsentiert habe. Letztlich wissen wir ja eigentlich alle, dass das eigentlich eine Fake-Welt ist, eine hohle Blase, die irgendwann zerplatzt. Spätestens dann, wenn Schönheit und Gesundheit vergehen und die sind vergänglicher, als man denkt. Und dann ist die Frage, worauf wir wirklich gebaut haben. Darauf, dass wir uns einen Namen machen oder darauf, dass wir Gott einen Namen machen. Darauf, Gott zu ehren und ihn anzuschauen oder immer nur uns selbst anzuschauen. Ich denke, da müssen wir uns auch in unseren Gemeinden fragen und heute Abend, ihr, die alle hier sitzt, kommt ja wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gemeinden und habt den CT punktuell als eure Gemeinde gewählt oder auch für längere Zeit. Aber wir in unseren Gemeinden, auch im CT, glaube ich, müssen immer wieder auch lernen zu entschleunigen, genügsamer zu werden, auch Gegenkonzepte auszuprobieren, alternative Modelle zur Leistungs- und Konsumgesellschaft zu entwickeln. Wenn wir das nicht machen, wer macht es dann? Ich entdecke da eigentlich auch in unseren Gemeinden, also und damit meine ich jetzt gar nicht speziell den CT, sondern das gilt auch für viele Gemeinden heute auch in Deutschland, dass wir so das eigentlich wiederkäuen, dieses Programm der Leistungsgesellschaft. Denn es geht ja manchmal auch darum, dass wir in unseren Gemeinden vielleicht die coolsten Prediger oder Predigerinnen haben, die geistlichsten und die tiefgehendsten Predigten, den Mega-Worship und das kreativste Kinderprogramm. Aber die Frage ist, ob es nicht auch mal ein bisschen weniger sein darf oder ein bisschen normaler, vielleicht sogar ein bisschen durchschnittlicher. Ich glaube, das merken wir manchmal gar nicht, dass wir auch in unseren Gemeinden, auch als Christen persönlich, die Werte der Leistungs- und Konsumgesellschaft einfach ungefiltert wiederkäuen. Ich habe schon Sätze gehört wie oder manchmal auch selber gesagt, heute bin ich irgendwie gar nicht so richtig in die Anbetung gekommen. Also das letzte Mal, als der XY den Worship gemacht hat, das war echt viel besser. Also die Predigt war heute echt lahm. Ich kann in meiner Gemeinde überhaupt nicht mehr geistlich wachsen. Ich hole mir jetzt mein Futter aus dem Internet. Da gibt's den coolen Prediger. Nichts gegen das Internet, nichts gegen coole Prediger. Aber ihr wisst, welchen Punkt ich machen will. Oder ich habe auch schon Sätze gehört wie, Mensch, die Leute von der XY-Gemeinde, und das habe ich selber neulich gerade erst gesagt, die haben so ein tolles Gemeindehaus, alles vom Feinsten. Und bei uns ist doch manches noch immer so zusammengewürfelt. Ja, es lohnt sich mal an der einen oder der anderen Stelle nachzudenken, wo ich in meinem persönlichen Leben auch durch meine Worte, meine Werte, meine Einstellungen, meine Handlungen der Konsum- und Leistungsgesellschaft auf den Leim gehe und an diesem Turm mitbaue. Und es lohnt sich natürlich auch, dass wir als christliche Gemeinschaften und Gemeinden, auch als CT, nachdenken, wo wir lieber nicht am Turm der Selbstoptimierung und es immer höher, weiter, besser, schneller mitbauen sollten. Gehen wir noch einmal zurück zu unserer Geschichte und ihr dürft euch freuen auf das nächste Kinderbibelbild. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm. Ja, der eine merkt es schon. Da fährt der Herr hernieder, angedeutet natürlich für uns Kinder, ganz plakativ in den dunklen Wolken. Interessant finde ich an dieser Stelle erst einmal so eine Nebenbemerkung. Der Herr fuhr hernieder. Also die Menschen dachten, der Turm ist super groß und reicht bis zu Gott in den Himmel. Aber Gott muss erst mal herniedersteigen, um den Turm überhaupt zu sehen. Gott ist so viel größer, als wir denken. Er lässt sich von unseren Bauwerken, seien sie jetzt materieller Natur oder auch in unserem Inneren, nicht so schnell einschüchtern. Aber Gott sagt auch, das lesen wir in unserem Bibeltext, ich zitiere jetzt mal Luther, dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Das finde ich auch interessant, dass Gott das sagt, denn er misst den Menschen offensichtlich große Macht und Kraft bei, nicht nur zum Guten, sondern auch zum Bösen. Und er beschließt, diesem Treiben Einhalt zu gebieten, bevor alles eskaliert. Er muss die Schöpfung schützen, er muss die Schöpfung vor den Menschen schützen und letztlich die Menschen, seine Geschöpfe, auch vor sich selbst. Was tut er? Wir sehen es im nächsten Bild. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Gott tut genau das, wovor die Menschen Angst gehabt haben. Sie wollten doch eigentlich um jeden Preis vermeiden, dass sie zerstreut werden. Sie wollten sich doch einen Namen machen. Sie wollten ein Zentrum haben und groß werden. Wollten Einheit, wollten stolz sein, Ehre und Macht haben. Und Gott zerstört das in einem Augenblick. Der Turm bleibt unverändert, unvollendet. Es kommt nicht zum Äußersten. Und dann schauen wir uns nochmal das nächste Bild an und dann habt ihr es auch überstanden von den Bildern her. Der Turm bleibt unvollendet. Es kommt nicht zum Äußersten. Insofern, interessanterweise, ist das Eingreifen Gottes nicht nur ein Fluch oder eine Strafe, ist mir aufgefallen, sondern sogar auch ein Segen, weil Gott dem Treiben der Menschen Einhalt gebietet, weil es nicht zum Äußersten kommt, weil er sie vor sich selber beschützt. Er beschützt sie davor, zu eigenmächtig, zu größenwahnsinnig zu werden und zu viel Schaden anzurichten. Also im Prinzip ist das Handeln Gottes da einfach auch ein Segen. Springen wir zum Schluss noch einmal zu uns heute, in die Gegenwart wieder. Wo stoßen wir an Grenzen? Wo gebietet Gott uns vielleicht Einhalt? Persönlich, in unseren Gemeinden, in der Gesellschaft, weltweit. Der Turm, den wir heute bauen, hauptsächlich vielleicht in den westlichen oder in den reicheren Ländern, der kann nicht ins Unermessliche wachsen. Eines Tages wird er in sich zusammenbrechen, wie wir es vorhin bei Svenja gesehen haben. Ho, ho, ho. Nein, also das war jetzt böse, böse. Tut mir leid. Muss mir hier Abbitte leisten. Also eines Tages wird dieser Turm in sich zusammenbrechen. Es geht einfach nicht immer besser, immer schöner, immer höher, weiter und schneller. Irgendwann, wahrscheinlich eher früher als später, ist ein Ende erreicht. Das Ende der Ressourcen und der Schöpfung, die für unseren Turmbau herhalten muss. Denn wo kommen die seltenen Erden her für unsere Smartphones und Tablets? Und wo kommt das viele Fleisch her für unsere Paleo-Diät oder für den Muskelaufbau? Woher die unterbezahlten Arbeiter für die Klamotten, die schön aussehen sollen und doch wenig kosten dürfen? Und wo wird all das Billigessen produziert, das wir kaufen, das nicht viel kosten darf und doch wollen wir gerne viel davon essen? Der Club of Rome, eine Organisation, die schon in den 60er, 70er Jahren entstanden ist von namhaften Wissenschaftlern, die gucken, wie können wir denn nachhaltig leben, was müssen wir tun, damit auch noch unsere Enkel und Urenkel diese Erde hier haben und gut davon leben können. Dieser Club of Rome hat eine Prognose abgegeben, die mittlerweile mehrmals überarbeitet wurde. Aber so die Prognose ist immer noch im Grunde genommen, dass die Menschheit nicht überleben wird, wenn sie ihren bisherigen Weg der Verschwendung und der Kurzsichtigkeit fortsetzt, so heißt es da auf der Website. Die Menschheit wird nicht überleben, wenn sie ihren bisherigen Weg der Verschwendung und Kurzsichtigkeit fortsetzt. Und da wird prognostiziert, dass so im Jahr 2052 ungefähr es zumindest an einigen Stellen auf unserer Erde zum totalen Kollaps kommen wird, weil die Ressourcen nicht mehr ausreichen. Nun können wir sagen, da sei Gott vor. Und das will ich auch gerne sagen, da sei Gott vor. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin und wir wollen diese Erde für uns, für unsere Kinder und Enkelkinder erhalten. Irgendwann sind aber nicht nur die Ressourcen zu Ende, wenn wir einfach so weiterfahren mit unserer Leistungsgesellschaft, mit unserem Turmbau, sondern auch die körperlichen und psychischen Kapazitäten der Menschen, die kommen ja auch an ihre Grenzen, Grenzen des Wachstums. Im 21. Jahrhundert, in unserer Welt, die immer leistungsorientierter wird, immer hektischer, auch immer oberflächlicher, da leidet schon heute jeder siebte Europäer unter Angststörungen. Jeder Zehnte oder sogar noch mehr, habe ich mir neulich von einem Psychologen sagen lassen, jeder Zehnte weltweit leidet an Depressionen und das nimmt immer mehr zu. Was rettet uns? Jetzt sagen vielleicht manche, du wirst uns jetzt sicherlich gleich wieder sagen, dass es Jesus ist. Und genau das sage ich auch. Diese Antwort ist genauso alt und simpel und wahr, aber eben durchaus nachhaltig. Das Festhalten an Gott und der Blick auf Jesus, das rettet uns. Von Gott her müssen wir uns unsere Prioritäten neu ordnen lassen. Eben dürfen wir die Erlaubnis geben und sagen, du schau mal, was in meinem Leben da so alles los ist. Hilf mir, dass ich mich zuerst mal in die eigene Nase fasse und gucke, was gefällt dir nicht? Wo habe ich meine Prioritäten falsch geordnet? Was nimmt in meinem Leben mehr Raum ein, als es sollte? Wo schade ich anderen Menschen? Wo schade ich der Schöpfung? Wo schade ich auch mir selbst? Wo tue ich etwas, was dir keine Ehre gibt und was nicht dem Erhalt der Menschenwürde und der Schöpfung dient? Wo kann ich mich vielleicht auch für eine Welt engagieren, in der wieder das Wesentliche in den Blick kommt, nämlich, dass jeder Mensch wertvoll ist, egal wie viel oder wie wenig er leisten kann, wie er aussieht, was er tut. Jeder Mensch ist wertvoll, weil Gott ihn liebt. Durch Gott bekommen wir unseren Wert, weil er jeden zu sich ziehen will. Und der Sinn des Lebens, unseres Lebens, ist nicht das Schöner, Weiter, Besser, sondern die Freude an und die Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Sinn unseres Lebens. Die Freude an und die Gemeinschaft mit Gott und alles, was daraus erwächst. Gott will den Turmbau in unserem Leben stoppen, die Entfremdung vom wahren Sinn des Lebens heilen und uns helfen, nicht falschen Idealen und Götzen nachzulaufen. Uns helfen, nicht uns selber, sondern ihm einen Namen zu machen. Und ein wichtiger Gedanke noch zum Schluss. In Jesus im zweiten Bund heilt Gott die Zerstörung und Entfremdung der Menschen. Das wissen wir am Kreuz, aber auch an Pfingsten. An Pfingsten in Jerusalem fanden Menschen zusammen, die verschiedene Sprachen sprachen, die aus unterschiedlichen Ländern kamen und die plötzlich durch den Heiligen Geist, durch Gott eine Sprache sprachen. Zuvor waren sie getrennt gewesen und Fremde und in Gott fanden sie zusammen. In Jesus können auch wir, auch alle Christen in der ganzen Welt, gemeinsam an einem neuen Bauwerk bauen, diesmal zur Ehre Gottes. Im Epheserbrief heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Christen aus aller Herren Länder bauen schon seit Urzeiten, aber auch heute am Reich Gottes. Jeder für sich manchmal, aber auch alle zusammen. Und eines Tages wird Gott das zusammenfügen zu einem Bau, den wir jetzt noch nicht erkennen können. Aber zu einem Bau, der Gottes Reich auf dieser Erde in Stärke hervorbringen wird. Ich bete. Herr, zeig uns, wo wir Türme in unserem Leben bauen, Türme, die dir keine Ehre geben, sondern die letztlich uns selbst vergötzen. Zeig uns, wo das auch in unserer Gesellschaft der Fall ist und wie wir da einfach ein Segen sein können. Herr, bau uns auf in dir, gemeinsam als Christen untereinander und hilf uns auch anderen von dir weiterzuerzählen, auch andere diese Sprache zu lehren, die Sprache des Heiligen Geistes. Hilf uns anderen, dich zu zeigen, Herr. Von dir, Herr, wird alles heil, wird alles gut. Und durch dich können wir den besten Bau bauen, den es gibt, das Reich Gottes. Hilf uns dazu. Amen.